Heute war Prozesstag beim Verfahren gegen Birgit Hogefeld. Sie wurde bekanntlich bei der Staatsblamage in Bad Kleinen festgenommen. Angeklagt ist sie wegen Mordes an dem GSG 9-Mann Nefzeller und sechsfachen Mordversuches an weiteren GSG 9-Beamten, obwohl sie bereits überwältigt am Boden lag, bevor der erste Schuss fiel. Des Weiteren wegen des Anschlages der RAF auf den damaligen Finanzstaatssekretär und heutigen Bundesbankpräsidenten Tietmeyer während der Tagung des IWF 1987. Ein dritter Anklagepunkt ist die Sprengung des Knastbaus bei Weiterstadt. Und ein letzter fehlt noch. Der Sprengstoffanschlag auf die US Air Base in Frankfurt und in dem Zusammenhang die Erschießung des US-Soldaten Pimental. Mit diesem Punkt beschäftigte sich das Gericht die letzte Zeit und auch heute. Damals, am 8. August 1985, detonierte ein Sprengsatz auf dem amerikanischen, zivil und militärisch genutzten Teil des Frankfurter Flughafens. Einen Tag später wird der US-Soldat Pimental ermordet aufgefunden. Die Polizei stellt zunächst keinen Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen fest. Doch später bekannte sich die RAF zu beiden Taten und begründet den Anschlag mit der strategischen Bedeutung des Flughafens für Einsätze der US Army in der Dritten Welt. Der GI musste erschossen werden, weil seine Identitätskarte gebraucht wurde. Dieser instrumentelle Umgang mit einem Menschenleben stößt in der linken Szene teilweise auf harte Kritik und führt zu vielen Distanzierungen von der RAF. Die RAF gesteht später ein, dass die Erschießung ein Fehler war. Auch Birgit Hogefeld schrieb:
Ich denke, dass das, was damals abgelaufen ist, einen einfachen Soldaten zu erschießen, um an dessen Ausweis zu kommen, in keiner Weise mit revolutionärer Moral und menschlichen Utopien vereinbar ist.
Das Gericht wird nun zu klären haben, ob und inwieweit Birgit Hogefeld daran beteiligt war. Dazu sprachen wir mit Berthold Fresenius, Verteidiger von Birgit Hogefeld.
Im Verfahren ist nach wie vor zurzeit Gegenstand der Anschlag auf die Airbase in Frankfurt und die Tötung des US-Soldaten Pimental. Das sind Ereignisse aus dem Jahre 85. In den letzten Wochen werden durchgehend amerikanische Soldaten, das heißt ehemalige amerikanische Soldaten, vernommen, die zum Zwecke der Aussage aus den USA anreisen. Das Problem für die Verteidigung ist im Moment, dass den Zeugen, sowohl den amerikanischen als auch den deutschen, seinerzeit ausweislich der Ermittlungsakte umfangreiche Lichtbilder vorgelegt worden sind, die in der Akte nicht dokumentiert wurden. Es ergeben sich nur jeweils Lichtbildvorlagen mit Wiedererkennungs- oder auch Nicht-Wiedererkennungsleistungen, ohne nachvollziehen zu können, welche Bilder im Einzelnen vorgelegt wurden. Das war Gegenstand zahlreicher Anträge, die Akten insoweit zu vervollständigen. Es kam dann heraus, dass eine vollständige Duplo-Akte bei dem Bundeskriminalamt existiert, die über das hinausgeht, was uns vorliegt. Beispielsweise wurde in diesem Zusammenhang ein Aktenvermerk nachgeliefert, dass einem Zeugen seinerzeit, also im Jahr 85, Lichtbilder der Mandantin, also von Birgit Hogefeld, vorgelegt worden sind. Und der Zeuge erklärt hat, diese Person könne er nicht wiedererkennen, also für die Verteidigung durchaus ein interessanter Vermerk. Wir hatten dann beantragt, diese Akten komplett beizuziehen, um auch selber überprüfen zu können, inwieweit noch andere Aktenbestandteile uns vorenthalten worden sind. Der Antrag ist abgelehnt worden. Es sind dann umfangreiche Ermittlungen des BKAs getätigt worden, um zu rekonstruieren, welche Lichtbilder welchen Zeugen wann vorgelegt worden sind. Das ist, ich möchte sagen, unzureichend geschehen, da einfach aufgrund des Zeitablaufes das im Einzelnen nicht immer festgestellt werden konnte. Für das Verfahren ist es von großer Bedeutung, Wiedererkennungsleistungen überprüfen zu können. Wenn ein Zeuge heute meint, eine Person wiederzuerkennen, muss kontrolliert werden, welche Lichtbilder dieser Person in den letzten 10 Jahren im Einzelnen vorgelegt worden sind. Da es naturgegebenermaßen zu einer Wiedererkennung eines Lichtbildes kommen kann, das sich in das Gedächtnis eingeprägt hat und somit heute gar keine originäre Wiedererkennung mehr vorliegt. Wir sind da, wie gesagt, auf einem sehr schwierigen Stand, weil die Ermittlungsbehörden, nur so kann man die Aktenführung verstehen, schludrig, sei es nun bewusst oder unbewusst, gehandelt haben. und wir mit diesen Fehlern jetzt konfrontiert sind. Die Beweislage zu den zwei Vorwürfen ist nach wie vor extrem dünn. Das ist jetzt auch kein überzogener Kommentar eines Verteidigers, sondern ich denke, das ist Wiedergabe des Verfahrensstandes. Wir haben seitens der amerikanischen Zeugen, die sich in diesem Lokal in Wiesbaden aufgehalten haben, in der der später getötete P-Man an dem Abend weilte, mehrere Zeugen mit Wiedererkennungsleistung. Das gesamte Spektrum dessen, was man sich vorstellen kann, ist vertreten von Wiedererkennung der Mandantin, das ist ein einziger Zeuge, über Ähnlichkeiten weniger, Ähnlichkeiten auszuschließen, bis zu Zeugen, die definitiv sagen, diese Frau ist es auf keinen Fall gewesen. Die Bundesanwaltschaft hatte bei Anklageerhebung diesen Vorgang selber so gewürdigt, dass sie meinte, die Frage der Wiedererkennung, die Frage, ob Birgit Hogefeld die Frau gewesen ist, die seinerzeit in dem Lokal war, könne nur in der Hauptverhandlung geklärt werden. Nach unserer Auffassung ist dies bisher eindeutig nicht erfolgt. Der einzige amerikanische Zeuge, der eine Wiedererkennungsleistung, ein entsprechendes Ergebnis gebracht hat, war nach Angaben seiner Ex-Kameraden an dem Abend betrunken. Man muss wissen, dass die Soldaten, die mit P-Man in dem Lokal waren, das Wiedersehen anderer Soldaten aus Griechenland feierten und entsprechend dem Alkohol zugesprochen hatten. Ausgerechnet der Zeuge, der als einziger eine Wiedererkennung postuliert hat, hat nach Angaben anderer Zeugen am nächsten Tag dienstfrei gehabt, sodass er auch entsprechend trinken konnte und soll auch nach Angaben dieser Zeugen entsprechend betrunken gewesen sein.
Die Staatsanwalt kann sich jetzt ja nicht nur auf Zeugenaussagen berufen. Was hat sie denn sonst noch in der Hand?
Es sind zwei Komplexe zu unterscheiden. Es ist einmal P-Man und der Anschlag Airbase. Das sind im tatsächlichen zwei Vorgänge. Das, was ich eben ausgeführt habe, bezieht sich ausschließlich auf P-Man. Ein Vorwurf, das muss man wissen, der Frau Hogefeld erstmals im Jahre 1994 gemacht wurde. Das heißt, all die Jahre, in denen es auch einen Haftbefehl gab, auch nach Bad Klein, nach der Verhaftung und auch nach den weiteren Haftbefehlen wie Weiterstadt, tauchte zu keiner Zeit dieser Vorwurf P-Man auf. Bereits daran kann man sehen, wie dünn auch nach Meinung der Anklagebehörde der Vorwurf insoweit ist. Bezüglich dem Vorwurf Erbis gibt es als Beweismittel lediglich einen Kaufvertrag. Die Anklage behauptet, Birgit Hogefeld habe den Wagen auf einem Verbrauchermarkt gekauft, der beim Anschlag Verwendung fand. Die zwei Personen, die den Wagen verkauft haben, davon ist einer bis jetzt vernommen worden. Er hat Birgit Hogefeld zu keiner Zeit wiedererkannt. Er hat vielmehr eine ganz andere Person damals wiedererkannt. Der zweite Zeuge sollte heute vernommen werden. Es scheiterte dann daran, dass der Dolmetscher nicht erschienen war, als italienischer Staatsangehöriger, der nach Aktenlage zu keiner Zeit gesagt hat, Birgit Hogefeld ist es, der vielmehr nach Vorlage von Lichtbildern und eines Videos von Birgit Hogefeld erklärt hat, dass keine der abgebildeten Frauen die Frau darstellt, die seinerzeit den Wagen gekauft hat. Das heißt, die zwei Zeugen, die als Zeugen in Betracht kommen, fallen für die Anklage aus. Es bleibt bei einem einzigen Wort. Es liegt ein Kaufvertrag vor, der trägt eine Unterschrift. Es ist ein Wort mit 7 Buchstaben. Dieses einzige Wort ist seinerzeit 85 vom Bundeskriminalamt untersucht worden, wer denn der Schreiber sein könne. Ein Gutachten vom BKA kam 85 zu dem Ergebnis, dass dieses Wort für eine Analyse erstens zu kurz sei, zweitens die Schreiberleistung, sei es bewusst oder unbewusst, so gefertigt ist, dass die individuellen Merkmale zu niedrig, zu wenig sind und dass drittens aufgrund der Entstehungsbedingungen, wie gesagt, das ist ja nicht am Schreibtisch ausgefüllt worden, dieser Kaufvertrag, sondern auf diesem Markt im Stehen oder auf dem Auto, auch aufgrund der Unterlage wohl derart viele Faktoren aufweist, die die Schreiberleistung beeinträchtigt haben, sodass man keine Feststellung treffen kann, ob Birgit Hogefeld Schreiberin dieses einen Wortes ist. Wie gesagt, es war dann ja auch 9 Jahre lang kein Verfahren gegen sie anhängig in dieser Sache, bis nach ihrer Verhaftung das BKA ein zweites Gutachten in Auftrag gegeben hat. Und dieses Gutachten kam dann, wie gesagt, es geht nach wie vor um dasselbe eine einzige Wort, zu dem Ergebnis, es sei wahrscheinlich, dass Birgit Hogefeld die Autorin, das heißt die Schreiberin dieses einen Wortes sei. Das ist das zentrale Beweisstück.
Das bedeutet, dass die Beweislage mangelhaft ist. Dennoch ist zu fürchten, dass Birgit Hogefeld allein wegen ihrer Mitgliedschaft in der RAF, die ja auch schon strafbar ist, verurteilt wird und eine hohe Haftstrafe erhält. Habt ihr denn irgendwie die Hoffnung oder seht ihr die Chance, einen irgendwie gearteten Freispruch oder nicht 10-mal lebenslänglich für sie herausschlagen zu können?
Es ist so, dass die Beweise äußerst dünn sind. Das muss man einfach feststellen. Und auch wenn man Berichte in Zeitungen liest, es ist ja mehrfach auch über dieses Verfahren berichtet worden, dann kann man auch feststellen, dass auch in zahlreichen Artikeln und Berichterstattungen das auch hervorgehoben wird, dass die Beweislage hier wirklich äußerst dünn ist. Normalerweise wäre das Anlass für größten Optimismus, eine derartige Beweislage. Als Verteidiger wäre man geneigt, dem Mandanten große Hoffnungen zu machen. Wir haben es, ich habe schon gesagt, bedauerlicherweise hier nicht mit einem normalen Strafverfahren, auch nicht mit einem entsprechend in Anführungsstrichen normalen Schwurgerichtsverfahren zu tun. Wir sind hier vor einem Staatsschutzsenat, Senate, die ansonsten in Kriminalverfahren nicht tätig sind, sondern nur in diesen Staatsschutzverfahren tätig werden und doch über eine gewisse Eigendynamik verfügen. Für diese Senate ist es häufig ausreichend, wenn festgestellt wird, die Angeklagte war Mitglied in der RAF oder in welcher Organisation auch immer, und damit wird sie schon an den vorgeworfenen Delikten beteiligt gewesen sein. Sodass Skepsis natürlich angebracht ist. Auf der anderen Seite bin ich auch der Meinung, dass man nicht die Sache derart sehen darf, quasi resignierend zu sagen, Staatsschutzjustiz, die macht sowieso, was sie will, das lebenslänglich ist hier keine Frage, sondern ich denke, man muss bei einer derartigen Anklage, bei einer derartigen Beweislage, muss man fordern, dass hier keine Verurteilung erfolgen kann. Und man muss auch ein vielleicht neues Gefühl dafür bekommen, dass eine derartige Forderung völlig legitim ist und auch nicht, wie es im Gegensatz, möchte ich mal sagen, zu vielen Berichterstattungen in, ja, jetzt verwende ich mal die Begrifflichkeit bürgerlichen Zeitungen, wo es heißt, Beweislage sehr dünn, die Frage ist, wie das Verfahren ausgeht. Bei vielen Veranstaltungen ist mir das auch aufgefallen, im mit linken Zuschauerumfeld, sag ich mal, wo mehr selbstverständlich die Verurteilung immer entgegengesehen wurde. Und in dieser Einschätzung der Justiz, die ja vielleicht auch gar nicht so falsch ist, liegt aber auch ein Moment des selbstverständlichen Akzeptierens. Das heißt, wenn ein solches Urteil kommt, dann wird auch das fast als gegeben hingenommen. Und ich denke, dass vielleicht auch eine Sensibilität wieder zu fordern ist, dass man erkennen muss, dass eine Verurteilung hier schlichtweg nicht in Betracht kommen darf, aufgrund dieser Beweislage schlichtweg sich verbietet.
Die Szene nimmt es als selbstverständlich in Kauf und durch ihre Akzeptanz kann der Staat das Recht beugen, wenn es ihm beliebt. Möglicherweise ist der Fall Hogefeld die Chance, daran etwas zu ändern. Abschließende Frage an Berthold Fresenius. Wie steht's um Birgit selber? Ist sie weiterhin gewillt, den Prozess durchzukämpfen, trotz mieser Haftbedingungen und anderen Schikanen?
Also die Haftbedingungen, das muss man sagen, waren am Anfang sehr hart, sehr schlecht, sind, und das entspricht ja auch der Praxis in Staatsschutzverfahren, zum Prozessbeginn, das heißt für den Zeitraum, in dem auch Öffentlichkeit bezüglich einer Gefangenen vorliegen wesentlich besser geworden. Das heißt, kurz vor Prozessbeginn ist das Haftstatut, sind die isolierenden Haftbedingungen weitestgehend aufgehoben worden. Das, wie gesagt, entspricht aber eigentlich auch den Erfahrungen in der Vergangenheit, dass mit Laufe der Hauptverhandlung die Haftbedingungen sich normalisieren. Nach Abschluss des Verfahrens ändert sich das dann häufig wieder, sodass die Haftbedingungen im Moment weitestgehend einem sogenannten Normalvollzug entsprechen. Es bleibt natürlich bei dem Kontrollrichter, es bleibt bei der Trennscheibe, es bleibt bei dem überwachten Besuchen, es verbleibt bei der starken Postzensur, bei den Anhaltebeschlüssen. Dieses ganze Instrumentarium bleibt selbstverständlich. Was sich verändert hat, das ist die Isolation innerhalb des Gefängnisses. Ansonsten würde ich sagen, dass, wie sagt man, den Umständen entsprechend es ihr geht, dass sie aber dieses Verfahren führen will. Sie nimmt an dem Verfahren auch teil und dazu ist sie willens und auch in der Lage.